NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise. Man isst, was man isst, sagt Stefan Paul. Das Kochen und das Essen sind seine großen Themen. Und darüber schreibt er in seinem Online-Magazin, in Kochbüchern und Erzählungen. Sogar einen Roman hat er schon veröffentlicht. Die Texte zu lesen macht großen Spaß und regt zumindest bei mir immer auch den Appetit an. Denn Stefan Paul feiert das Essen auch mit Worten. Stefan Paul, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo und guten Tag. Danke.
Weihnachten und der Jahreswechsel liegen hinter uns. Tage, an denen, wer kann, Festessen genießt oder zubereitet. Im Januar, das stelle ich immer fest, wird es stattdessen meistens in den Fitnessstudios ziemlich voll. Wonach schmeckt für Sie dieser erste Monat des Jahres?
Der erste Monat des Jahres ist bei mir traditionell alkoholfrei. Das ist zwar irgendwie blöd, aber der Körper erholt sich einfach mal schön. Und ich versuche auch im Januar mich besonders gesund und leicht zu ernähren, muss aber dazu sagen, ich bin derartig oft gescheitert, dass ich mittlerweile gucke, dass ich diese guten Vorsätze tatsächlich das ganze Jahr über hege und pflege.
Das heißt, für den Januar dann eigentlich jetzt keine besonderen mehr?
Nein, also ich finde einfach, wir essen alle zu viel Fleisch und ich esse auch grundsätzlich immer weniger Fleisch. Und da brauche ich jetzt aber keinen Veganuary, der mir das vorschreibt, sondern ich bin leidenschaftlicher Gemüsekoch geworden mit den Jahren und sehe das nicht als Vorsatz, den es zu erfüllen gibt, sondern als etwas, das ich gerne in mein Leben integriert habe.
Ist denn der Eindruck richtig, dass ganz grundsätzlich nicht nur jetzt bei uns zu Hause leichtere Kost auf den Teller kommt, sondern es auch ein ruhigerer Monat ist für die Gastronomie?
Das ist ganz bestimmt ein ruhigerer Monat für die Gastronomie, wobei ich auch viele Menschen kenne, die im Januar nach dieser ganzen Festivität auch gern mal locker und lässig wieder ein Bier trinken gehen und eine Pizza essen. Das finde ich natürlich auch ganz wunderbar und gegeben.
Die erste Musik, die Sie sich gewünscht haben für diese Sendung, passt auf jeden Fall exzellent in die Jahreszeit. Daniel Hope mit Winter 1 aus dem Violinkonzert Der Winter von Vivaldi in einer Bearbeitung von Max Richter. Was verbinden Sie damit?
Das ist tatsächlich die Titelmelodie einer Serie, in der es um gutes Essen geht. Das ist Chef's Table. Und Chef's Table gibt immer diese wahnsinnige Musik zu den Aufnahmen von diesen opulenten, schönen Tellern. Und mittlerweile ist es auch im Internet zu so einer Art Hoax geworden, dass Menschen auch ihr eigenes Essen filmen und den Vivaldi drunter legen. Und es funktioniert ganz hervorragend, dass da plötzlich eine lustige Aufwertung geschieht. Das mag ich sehr gerne.
Thank you. Daniel Hope war hier der Solist in Winter 1, einer Bearbeitung von Max Richter nach Antonio Vivaldi. Er wurde begleitet vom Konzerthauskammerorchester Berlin unter der Leitung von André Dridder. NDR Kultur à la carte mit Stefan Paul. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie verbinden diese Musik mit einer Kochserie.
Ja.
Ich habe mich jetzt gefragt, hört man eigentlich Musik in der Küche? Also da hat man doch schon so einen krassen Soundtrack mit Gebrutzel und Geblubber. Gibt es dafür sowas dann überhaupt noch Platz?
Unbedingt. Also ich finde es natürlich sehr schön und vielleicht auch in einem japanischen Sinne diese Vertiefung in die Tätigkeit auch über die akustischen Signale. Ich liebe es aber, beim Kochen in der Küche Musik zu hören. Das beschwingt mich, das macht die Sache flott und leicht und es schneidet sich auch gerade, wenn so Putz- und Schneidearbeiten sind ja oft ein bisschen langweilig und mit guter Musik oder auch einem spannenden, interessanten Podcast geht das super leicht von der Hand und das macht viel Spaß.
Beides braucht ja Harmonie, die Musik und das Essen. Sie haben ja vor, ich weiß gar nicht, bald 30 Jahren wahrscheinlich in der Sterneküche gelernt. Inzwischen, ich sagte es ja eingangs schon, schreiben Sie vor allem übers Kochen, entwickeln auch immer noch viele Rezepte. Inwiefern braucht es da manchmal auch die Disharmonie, damit es die richtige Würze hat?
Das ist ganz tolle Frage, weil Disharmonie mindestens genauso wichtig ist wie Harmonie beim Essen. Und gerade wenn man ein Menü oder mehrere Gänge plant und kocht, dann macht es großen Spaß, sich nicht nur in Harmonie zu ergehen, sondern auch auf dem Teller Dissonanzen zu schaffen. Zum Beispiel, indem man Süßes mit Salzigem oder Saurem stark in den Kontrast setzt. Da entsteht dann tatsächlich die aromatische Spannung in diesem Gericht. Und ich arbeite wahnsinnig gerne auch immer mit Bittersalaten, das ist jetzt die große Saison für. Bittersalate setzen Akzente und machen die anderen Komponenten auf dem Teller einfach auch spannender. Das ist ein großer Spaß, den man sich leisten sollte.
Im Oktober ist Ihr Kochbuch Green Street erschienen mit vegetarischen und veganen Rezepten für Street Food. Also das ist ja eine ganze Weile schon ein Trend, der sich sehr verstetigt hat und eigentlich immer vielfältiger wird. Das beschreiben Sie auch in dem Buch. Und gerade vor dem Hintergrund, was wir eben schon besprochen haben, passt das ja auch sehr gut in die Jahreszeit. Vegetarisch, vegan ist auch automatisch eine leichtere Küche. Sind viele, viele Rezepte drin, die in Anführungszeichen klassische Brotzeit, aber dann natürlich ohne Fleisch. Und ein Rezept, das Sie uns heute auch mitgebracht haben, Arancini mit Schwarzkohl und Walnüssen. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, wie entwickeln Sie dann so ein Rezept? Also wie entscheiden Sie dann, wie viel Harmonie, wie viel Disharmonie braucht es, wie viele Komponenten will ich da reinbringen?
Die Arancini sind tatsächlich eine Entdeckung. Und so geht mir das ganz oft. Ich entdecke in anderen Ländern oder anderen Kulturen ein Rezept, das mich fasziniert, das mir Freude macht. Dazu gehören die italienischen Arancini, die einfach ein sehr schöner Straßensnack dort auch sind. Die Arancini ist ja eigentlich eine Orange. Und hier handelt es sich aber um in Safran gegartem Risotto-Reis, der dann zu kalt zu einer Kugel geformt und mannigfaltig gefüllt wird. Das ist ein tolles Streetfood. Das wollte ich unbedingt im Buch haben. Und dann kommt aber auch der regionale Paul aus der Lameng und sagt, Moment mal, mit was füllen wir das? Jetzt ist Schwarzkohlzeit. Und ich finde, Schwarzkohl ist ein so tolles Gemüse, verwandt mit dem Grünkohl, ein bisschen schneller zart und hocharomatisch, super würzig. Und den habe ich genommen und dann habe ich noch für eine Nussigkeit und noch mehr Würze eben die Walnüsse in diese Füllung mit reingearbeitet. Und so kommt Norddeutschland und das sonnige Italien in einem Gericht zusammen.
Wenn Sie Lust haben, das auch mal zu probieren, an dieser Stelle ganz kurz, wir werden das auch online stellen, dieses Rezept. Sie haben eine sehr prominente Köchin damit mal, ja, wie soll ich sagen, verwöhnt. In deren Person sind diese beiden, also das deutsche und das italienische Element ja quasi schon vereint. Ich spreche von Cornelia Poletto. War das dann auch sowas wie eine ganz besondere Prüfung, ob dieses Rezept wirklich funktioniert?
Absolut. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mich an den Moment erinnere. Ich habe eine Weile lang auf YouTube eine eigene Talkshow gehabt, die nannte sich Mittagstisch, der Mittagstalk. Und da habe ich mir Gäste zum Mittagessen eingeladen, spannende, und anhand deren Biografie denen ein Rezept auf den Leib gekocht. Und das ist sowieso, Essen hat sehr viel mit Identität, mit Herkunft und dem eigenen Begriff Heimat zu tun. Und als ich Frau Poletto zu Gast hatte, war das für mich schon eine echte Challenge. Ich kann kochen, aber für Frau Poletto zu kochen und dann auch noch italienische Arancini, das war für mich ein sehr aufregender Moment. Und die Kombination mit Schwarzkohl, und bei ihr war dann tatsächlich auch noch Mettwurst drin, die hat ihr wahnsinnig gut geschmeckt. Und das war für mich eines der schönsten Komplimente der letzten Jahre, wenn Frau Poletto wohlwollend nickt und sagt, toll gekocht, da kann man sich schon was drauf einbilden.
Brauchen Sie sonst Testesserinnen oder Esser?
Ich habe immer eine Testesserin an meiner Seite und am Tisch. Das ist meine Frau. Mich zeichnet ja eine hohe Begeisterungsfähigkeit aus. Meine norddeutsche Frau ist da wesentlich kritischer und nicht so einfach einzufangen und nicht mal mit einem süßen Blick und netten Worten. Sie bleibt am Rezept und sie ist meine größte Kritikerin.
Hat sie manchmal auch vielleicht gar keine Lust mehr, immer so viel zu probieren?
Sie muss gar nicht viel probieren, es ist jeden Abend ein Gericht, wenn ich zu Hause bin, und das ist etwas, das sie sehr gerne macht und sehr gerne mag, aber sie ist sehr kritisch. Sie sagt zum Beispiel immer, ich koche zu männlich. Das heißt, ich habe immer ordentlich Gewürzewumms in meinen Rezepten dabei, und da bittet sie mich manchmal, ein bisschen vom Gas zu gehen.
Ach, und das ist männlich, kochen mit viel Gewürzen?
Sie drückt das so aus. Ich glaube, da kommt auch so meine Leidenschaft für den Balkan. Es gibt immer Knoblauch, es gibt immer Thymian, Rosmarin, es gibt immer Paprikapulver, liebe ich über alles. Piment d'Espelette, der baskische Chili-Pfeffer. Das ist meine Klaviatur, mit der ich auch privat am liebsten koche.
Gibt es eine Küche, die Sie als weiblich beschreiben würden?
Also die Schubladen sind ja oft nicht so richtig gut, aber tatsächlich unglaublich weiblich für meinen Begriff, weil unheimlich filigran, durchdacht und von einer potenziellen Leichtigkeit ist die japanische Küche. Da muss man den Aromen fast schon hinterher spüren. Alles ist zart, alles ist oft nur angedeutet und dennoch ist es ein großer Genuss, mit einem Mund voll an Aromen, das ist die große Kunst und darum verehre ich auch die japanische Küche so. Ja, um die Frage zu beantworten, wenn es denn eine weibliche Küche gäbe, wäre es für mich die japanische.
Und wie ist es mit der portugiesischen?
Die portugiesische Küche, das ist eine Küche für alle und die ist vor allen Dingen beschwingt und fröhlich und da kann selbst die Melancholie, die den Portugiesen eigen ist, oft nichts mehr ausrichten, wenn man da so einen schönen portugiesischen Eintopf zum Beispiel vor sich stehen hat.
Wir reisen jetzt zumindest musikalisch nach Portugal, Ana Moura mit Desfado.
Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Desfado mit Ana Moura, ein Ausflug nach Portugal. Sie können sich gar nicht satt hören, haben Sie gerade gesagt, Stefan Paul.
Ganz genau. Ich habe dieses Lied, es ist von 2012, sehr spät entdeckt. Und ich liebe Fado. Und gerade dieses Lied ist besonders schön, weil es vermeintlich fröhlich und beschwingt daherkommt. Ana Moura besingt darin aber auch die Zweifel, die unser Leben überschatten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das war dann eben auch so ein bisschen die Titelmelodie zu meinem Erzählband. Als der im Entstehen war, habe ich das viel gehört. Und da geht es ja auch um Zweifel und um Positionen. Und ja, dieses Lied liebe ich sehr und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen.
Sie haben gerade gesagt, das hat Sie begleitet beim Schreiben Ihres Erzählbandes. Wenn wir noch mal einen Moment beim Kochen jetzt direkt bleiben. Die portugiesische Küche ist aber, glaube ich, für Sie auch relativ wichtig, oder?
Ja, und ich habe Portugal spät entdeckt und es ist eine meiner großen und vielleicht auch letzten Lieben an Länderküchen geworden, weil in der war ich nun so gar nicht zu Hause und als ich das Land bereist habe und mittlerweile sehr oft, habe ich mich verliebt in diesen portugiesischen Dreiklang aus Paprika, Koriander und diesen frischen Zutaten, Meeresfrüchte, Fisch, Fleisch. Die portugiesische Küche ist vermeintlich einfach, sie ist aber grandios, wenn man sich mit ihr beschäftigt und ein bisschen tiefer taucht. Mir macht es großen Spaß.
Wie wichtig ist Reisen fürs Kochen?
Für mich ist das Reisen essentiell. Und Reisen ist ein Privileg, das sollte wirklich allen Menschen beschieden sein. Denn wer reist, bildet sich. Wer reist, entdeckt die Welt. Und wer reist, begreift, dass er nicht allein in seinem kleinen Kosmos lebt. Ich denke oft, vieles, was zurzeit in Deutschland verrutscht und in eine schlechte Richtung geht, ist ein Resultat daraus, dass sich die Leute nicht mehr für ihre Außenwelt interessieren oder nicht mehr genug für ihre Außenwelt interessieren. Wer reist, der ist gefeit vor rechtem Gedankengut und irgendwelchen seltsamen Positionierungen. Deswegen glaube ich, ist das Reisen relevant für mich als Koch und Journalist, aber ganz bestimmt auch für alle Menschen.
Macht es auch den Geist weiter, wenn man neue Gewürze kennenlernt und andere Aromen?
Also es gibt da diesen schönen Satz, den Trichter weit halten. Ich werde auch älter und den Trichter weit zu halten, gehört dazu den Hauptaufgaben. Also sich nicht zurückziehen auf bequeme Positionen und das gilt natürlich auch in der Küche. Ich kann natürlich immer meinen Kanon kochen, aber es ist doch eine große Freude, Dinge zum ersten Mal zu kochen, Dinge zum ersten Mal zu riechen und zu schmecken. Das ist Lebensfreude, das ist Lebensglück, das bringt einen weiter.
Sie kochen ja nun schon eine ganze Weile und haben unendlich viele Rezepte ja schon rausgebracht, entwickelt. Gibt's da manchmal auch die Furcht, dass einem einfach nichts mehr einfällt?
Überhaupt nicht. Ich bin eigentlich getrieben von der Sorge, am Ende nicht alles probiert haben zu können. Ganz besonders die Töpfe und Pfannen anderer Köchinnen und Köche interessieren mich. Und ich hoffe, dass ich mir alles noch einverleiben kann.
Wann wissen Sie, dass es gut ist? Also wenn Ihre Frau es probiert hat und gesagt hat, das ist gut, Aber es soll ja auch originell sein. Also müssen Sie dann auch vorher gucken, wer hat das sonst vielleicht schon entwickelt?
Ja, ich recherchiere unglaublich viel. Also ich gehe nicht einfach essen, finde das gut und adaptiere das dann auf keinen Fall, sondern ich recherchiere sorgfältig, ich gucke mir verschiedene Versionen an und das kennen wir doch sogar in Deutschland. Wenn man so eine Speise nimmt wie die Frankfurter grüne Soße oder die schwäbischen Kässpätzle, da gibt's an jeder Haustür ein anderes Rezept. Insofern tue ich mich immer schwer mit der Authentizität, mit diesem Begriff. Ich bin aber dennoch extrem sorgfältig in meiner Erzählung dieser Rezepte und Geschichten und vor allen Dingen, wenn ich Rezepte und Geschichten außerhalb meines Kulturkreises erzähle, dann bin ich noch sorgfältiger und weise immer darauf hin, dass diese Rahmensuppe meine Autorenschaft ist und nicht die Rahmensuppe, wie sie in Japan gekocht wird.
Sie haben gerade gesagt, sogar in Deutschland sind wir kulinarisch etwas engstirnig, um es jetzt mal überspitzt zu fragen. Man hat sich doch viel verändert in den letzten Jahren.
Da haben Sie gut zugehört. Ja, das kam aus meinem Innersten. Und ja, ich glaube einfach, wir haben tatsächlich eine wahnsinnig reiche Küchenkultur. Wir haben ein wahnsinniges kulinarisches Erbe. Und wir pflegen es nicht gut genug und wir erzählen zu wenig davon. Da nimmt man sich mal ein Beispiel an den Italienern oder den Franzosen, die ihre Küchen feiern als Weltküchen. Und da könnten wir durchaus auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen in der Erzählung an den Tag legen.
Italien haben Sie gerade erwähnt. Wir hören jetzt den vierten Satz aus der italienischen Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy.
Thank you.
Das Freiburger Barockorchester unter Pablo Eras Casado mit dem vierten Satz aus der italienischen Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy hier bei NDR Kultur à la carte mit dem Koch, Foodjournalisten und Autor Stefan Paul. Sie haben gerade schon gesagt, Stefan Paul, wir sollen unsere eigene Küche ein bisschen mehr pflegen und auch mehr von ihr erzählen. Sie erzählen ja vom Kochen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre es her ist, dass Ihr erster Band mit kulinarischen Erzählungen erschienen ist. Im vergangenen Herbst ist ein weiterer herausgekommen, die Kichererbsen der Señora Dolores. Ist das auch mit ein Grund, dass Sie über das Kochen schreiben, dass wir uns dessen auch auf einer anderen Ebene noch bewusst werden?
Also ich bin ja vor allem auch Kochbuchautor und auch als literarischer Autor bestimmt der Genuss, wie ich über die Welt erzähle und auch die Länder, die man bereist, wenn man den Erzählband liest, sind Länder, in denen ich selbst mehrfach gewesen bin, die mir am Herzen liegen und deren Kultur ich eben dort auch diesmal ganz anders, nämlich auf eine literarische Art und Weise erzähle. Rezept ist trotzdem immer dahinter. Der Verlag besteht darauf. Insofern hat man hier beide meiner Lebensdisziplinen in einem Buch zusammengegossen.
Ist ja vorhin schon deutlich geworden, dass die japanische Küche eine ist, die Sie fasziniert. Wenn Sie sich jetzt in diesem Moment nach Japan beamen könnten, wo wären Sie dann?
In Kyoto, auf jeden Fall, der Kaiserstadt. Ich liebe Japan und ich habe das Land bereist und damit meine ich auch die tiefe Provinz, den Süden. Ich war aber auch viel in Tokio, diesem rauschigen, lärmigen Moloch. Und in Kyoto war ich noch nicht, deswegen würde ich mich jetzt dorthin beamen, weil ich glaube, dort ist noch am meisten vom ganz alten Japan zu spüren und zu erleben. Und ich spare kräftig, um mir diesen Wunsch dann auch irgendwann noch zu erfüllen.
In dem Erzählband ist eine Geschichte über Herrn Kurt, also die meisten Menschen kennen seinen Vornamen gar nicht. Er arbeitet in einem Briefzentrum und geht jeden Mittag zum Mittagstisch ins Möllers. Das ist eine Kneipe und genießt dort Schnitzel und Krautsalat. Aber eigentlich träumt er die ganze Zeit von Japan und er kann sich diesen Wunsch irgendwann erfüllen, fliegt hin und isst dann dort eine Ramen-Nudelsuppe nach Tampopo-Art. Bevor Sie mir gleich erklären, was das ist, möchte ich einfach mal kurz vorlesen aus der Geschichte. Für den ersten Löffel Brühe wurde das Wort vollmundig erfunden, denkt er. Jetzt erst nimmt er ein Stück vom Fleisch, schließt seine Augen, kaut mit konzentrierter Aufmerksamkeit. Die Suppe ist göttlich. Sie verlangsamt die Welt, die hinter duftenden Dämpfen unscharf verschwindet, der Andacht Platz macht. Ist das auch ein Stefan-Paul-Erlebnis?
Das ist ein Stefan-Paul-Moment galore. Hier ist tatsächlich in wenigen Sätzen beschrieben, wie man sich selbst so einen Zugang zu so einer köstlichen Speise erarbeitet, indem man einfach aufmerksam ist. Wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass man beim Kochen durchaus Musik hören kann. Beim Essen spielt die Musik für mich tatsächlich dann in diesem Fall in einer Schale Ramen. Und ich habe ja bei einem französischen Lehrmeister gelernt, Albert Boulet, der aber früh schon die Nouvelle Cuisine damals Ende der 80er Jahre aufgeweicht hat mit japanischen Techniken, mit japanischen Aromen und Geschmäckern. Und ein Leitfilm dieser Zeit war damals Ende der 80er Jahre der wunderbare Film Tampopo, in dem genau diese Szene auch zu sehen ist und ein Meister dem jungen, ungestümen Esser erklärt, wie heilig denn eigentlich so eine Suppe sei und dass man sich bitte erstmal bei den drei Scheiben Schweinefleisch entschuldigt. Das hat mich damals als jungen Menschen tief bewegt. Das fand ich mega interessant und das ist tatsächlich so. Die japanische Küche und diese Aufmerksamkeit sind Leitgedanken meiner Arbeit geworden.
Gibt es tatsächlich Zutaten zu Ihren Rezepten, bei denen Sie sich heute auch entschuldigen?
Prinzipiell lasse ich zum Beispiel niemals Fleisch zurückgehen auf einem Teller. Also ich finde, selbst wenn man gesättigt ist, das Fleisch, da hat ein Tier sein Leben für gelassen, das esse ich auf. Ansonsten muss ich mich nicht viel weiter entschuldigen, weil ich sehr achtsam und sorgsam mit den Produkten aus der Natur umgehe. Ich verarbeite so viel und so gut es geht gänzlich. Ich bin ein großartiger Restekoch. Für mich sind Reste eine Herausforderung und kein Missstand. Und ich achte darauf, dass wirklich alles verarbeitet wird und genossen werden kann.
Vom Kochen erzählen diese Geschichten, die in dem Band versammelt sind. Sie erzählen vor allem aber von den Begegnungen, die Menschen über das Essen haben. Da entstehen zarte Liebesgeschichten, da findet man alte Bekannte aus der Vergangenheit wieder. Also Essen schafft Verbindungen. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle ja auch wissen. Und noch etwas Besonderes ist dabei, die sind alle heiter, diese Geschichten. Sie gehen alle gut aus, was natürlich angesichts der Weltlage schön ist. Also sowas braucht es dann ja auch. Ist es so, dass Sie auch selbst ein Bedürfnis haben nach Geschichten, die gut ausgehen? Also Sie haben ja auch schon 2 Märchenkochbücher rausgebracht. Märchen gehen jetzt, wie wir wissen, nicht immer gut aus, aber meistens ja doch auch.
Ja, das ist richtig. Besonders bei diesem Buch und in diesen schweren Zeiten war es mir besonders wichtig, ein freundliches Buch zu schreiben. Und man muss nicht zahnlos schreiben, um freundlich zu schreiben. Das ist mir sehr wichtig. Also da werden schon Probleme transportiert und bewältigt. Da fragen sich Leute, wo komme ich her? Wie bin ich so geworden, wie ich bin? Und wo soll das alles noch hinführen? Das Buch hat schon seine Auseinandersetzungen. Das Happy End ist mir aber persönlich wichtig. Und ich mag es auch selber eigentlich ganz gern, wenn der Film gut ausgeht oder der Roman, den ich gerade lese. Ja, dann freue ich mich ein bisschen und gehe gestärkt wieder zurück in die echte Welt.
Gucken Sie viele Filme eigentlich?
Ich gucke wahnsinnig viele Filme. Also neben dem Lesen und der Literatur, die tatsächlich meine erste Kulturform war, so bin ich aufgewachsen, kam später das Cineastische dazu. Und ich liebe Filme, ich gucke Filme auch nach dem Aspekt, wie wurden sie gemacht, wie hat er das geschafft, warum beeindruckt mich das. Ich finde das sehr schön und ich habe mittlerweile auch gemerkt, dass das Filmische auch Einzug in meine Literatur hält. Es gibt nämlich zum Beispiel eine Geschichte in diesem Buch, da joggt ein Mann und dem vorangestellt habe ich, was man so oft am Beginn von Filmen und Serien sieht, diese Fahrt aus dem Himmel mit der Drohne auf die Hauptperson zu. Das habe ich, glaube ich, 1,5 Seiten lang zum Anfang dieser Geschichte einfach mal literarisch umgesetzt.
Wir hören nämlich jetzt auch noch eine weitere Filmmusik aus dem Film Un homme et une femme. Wir hören es erst und danach erzählen Sie mir noch ein bisschen was über den Film.
Thank you.
Klassiker, kann man sagen, aus dem Film Un homme et une femme, ein Mann, eine Frau. Hier in einer Bearbeitung für Cello und Klavier mit Gauthier Capuçon und Jérôme Ducrot, begleitet vom Orchestre de Chambre Paris unter Lionel Bringuier. Stefan Paul, was verbinden Sie mit dieser Musik?
Das ist eine Melodie, die kenne ich schon aus frühester Kindheit. Meine Mutter hat das gerne gehört und ich habe jetzt diese neue Bearbeitung erst neulich entdeckt und dachte, die bringe ich mal mit in die Sendung, weil es ist so wunderbar gemacht. Diese alte Melodie, die man vermeintlich schon kennt, kommt hier ganz vorsichtig und zart daher und es ist auch noch nicht ganz klar, in welche Richtung das emotional geht. Da schwingt ein bisschen Melancholie mit am Anfang. Und dann wird es doch dieses wunderbare, schöne, kraftvolle Crescendo. Das hat mir sehr gefallen.
Sie haben mir gerade auch erzählt, dass Sie ein Instrument gelernt haben. Welches eigentlich?
Ich habe Klavier gelernt und ein bisschen Saxophon. Und nichts davon spiele ich leider heute mehr. In nichts davon war ich gut genug und deswegen habe ich dann irgendwie beim Klavier habe ich aufgehört bei bald grase ich am Neckar, bald grase ich am Rhein, bald habe ich ein Schätzlein, bald bin ich allein und da habe ich dann ausgestiegen.
Wann wussten Sie, dass Sie kochen können?
Oh, sehr früh. Das war dagegen völlig klar. Ab meinem 6. Lebensjahr, da gibt es diese Geschichte, dass ich meine Eltern, die haben mal lang geschlafen. Heute weiß ich auch, warum man sonntags mal gerne länger schläft. Haben also lang geschlafen und ich bin schon mal gleich in die Küche, habe Spaghetti gekocht und Götterspeise angesetzt. Natürlich aus dem Päckchen damals noch. Und als die Eltern wach waren, war die Götterspeise ausgeliert und es gab Spaghetti zum Frühstück. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, in dem Kochen groß geschrieben wurde. Wurde sich immer damit beschäftigt, es wurde dauernd drüber geredet und alle drei Kinder haben Musikinstrumente gelernt und keines ist dabei geblieben, aber alle drei kochen.
Aber keins ist Koch geworden, außer Ihnen.
Genau, das war mir vorbehalten und ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe.
Tut es Ihnen manchmal auch leid, dass Sie nicht mehr aktiv in einem Restaurant kochen? Also es ist ja nun schon, ich glaube, bald 25 Jahre her, dass Sie das an den Nagel gehängt haben.
Das tut mir tatsächlich sehr leid. Ich bin wahnsinnig gern in Küchen und genieße es, dass ich beruflich in Küchen sein darf, dass ich als Gast in Restaurants bin. Ich beobachte alles genau und bin immer wieder begeistert von dieser Kraft, die so ein Team als Teamarbeit da an so einem Abend für uns auf die Teller bringt, das ist etwas wahnsinnig Schönes und ab und zu sehne ich mich zurück. Ich glaube aber heute ehrlich gesagt, ich würde keinen einzigen Abendservice mehr überleben.
Warum?
Es ist körperlich wahnsinnig anstrengend. Man muss super klar mit der Birne sein. Man hat eine Stoßzeit, die geht 3-4 Stunden. Es ist heiß, es ist lärmig und trotzdem muss man eine Akkuratesse und eine Konzentration an den Tag legen und kann sich in keiner Sekunde gehen lassen. Also das Wunderwerk Restaurantküche, das ist schon eine Welt für sich.
Ist es dann so, dass Sie auch am liebsten heute für Ihre Frau kochen?
Ich koche heute selbstverständlich gerne für meine Frau. Ich koche am allerliebsten für Freundinnen und Freunde, wenn ich dann da auch mal ein paar Gänge mehr machen kann, die ich in keinem meiner Bücher unterbringe, dann freue ich mich sehr. Und ich koche natürlich für die Leserinnen und Leser meiner Kochbücher. Und da ist es was ganz Besonderes, dass ich da so ungemein Feedback bekomme über die Digitalisierung, über Kanäle wie Instagram. Da kochen die Leute dann meine Gerichte nach, freuen sich, sind begeistert, haben ein Foto gemacht und da geht mir das Herz auf. Das ist das größte Lob, was ich als Kochbuchautor bekommen kann.
Haben Sie schon mal Beschwerden bekommen? Lieber Herr Paul, das funktioniert nicht?
Ja, ich bekomme Beschwerden. Ich bin ein Mensch und ich mache Fehler. Und einen Fehler habe ich mal gemacht bei einem Spargelrezept in meinem Standardwerk Kochen. Und dieser Fehler kommt immer zur Spargelsaison wieder auf mich zurück, weil mir wieder Menschen schreiben, dass ich vergessen habe, wie viel Wasabi denn in diese Wasabi Hollandaise soll. Und dann gibt es aufmerksame Leserinnen und Leser sogar in der Literatur. Die Dolores war noch keine 2 Tage alt, da schrieb mir eine Leserin, wie es denn angehen könne, dass ich in der einen Geschichte einen norddeutschen Kartoffelsalat anbiete, der aber keine Gewürzgurken drin hat. Also, ich nehme das dann alles immer wahr und zu Herzen.
Aber in der neuen Auflage, die jetzt rauskommt, sind dann weiterhin keine Gewürzgurken in dem norddeutschen Kartoffelsalat.
Manchmal muss man auch einfach zu seinen Fehlern stehen. Und ich sage ja immer, Kochen ist Freiheit. Kocht doch, was ihr wollt. Und wer glaubt, da sollen Gurken rein oder vielleicht sogar Apfelschnitze für eine Fruchtigkeit, der kann und soll das doch bitte gerne machen. Rezepte sind für mich auch immer nur Anregungen, die ich an meine Leserinnen und Leser weitergebe. Wenn sie sich dran halten, kommt was Gutes bei raus. Und wenn sie das variieren, freue ich mich auch wie ein Schneekönig.
Thank you.
Kultur à la carte mit Stefan Paul. Das war der vierte Satz, das Finale aus dem Streichquartett E-Moll, Opus 59, Nummer 2 von Ludwig van Beethoven mit dem Quatuor Eben. Stefan Paul, ich habe Sie am Anfang gefragt, wonach der Januar für Sie schmeckt. Wie schauen Sie denn in dieses neue Jahr?
Ich schaue hoffnungsvoll ins neue Jahr. Von der Weltlage kann es ja schlimmer kaum mehr kommen. Und ich finde, das ist einfach eine Aufgabe, die wir alle vielleicht haben, dass wir als Gesellschaft wieder mehr zusammenstehen, dass wir wieder mehr aufeinander achten, dass wir aufhören, bei Themen wie zum Beispiel der Ernährung und dem Essen dauernd Grabenkämpfe aufzumachen. Das ist nicht förderlich. Ernährung, Kochen und Genuss sind hochindividuelle Themen. Da spielt die eigene Vorliebe, spielt damit. Da spielt die Zeit oder das Geld, das man hat, mit. Und ich bin schon längst abgekommen davon, Menschen irgendwas vorzubeten, von dem ich glaube, dass es der Königsweg ist.
Essen ist auf der anderen Seite lebensnotwendig. Sie haben mir vorhin erzählt, dass die Arbeit der World Central Kitchen Sie so fasziniert. Mögen Sie vielleicht für alle, die das vielleicht nicht so wissen, nochmal beschreiben, was die machen?
Die World Central Kitchen ist eine Organisation, die ich schon sehr lange verfolge. Die ist damals bei den Stürmen über Haiti das erste Mal aktiv geworden. Der Chef ist José Andrés, der mit der Minibar in Washington ein Zwei-Sterne-Restaurant betreibt. Und der hat eben gesagt, ihm reichte es irgendwann nicht mehr, seine Gäste zu bekochen, sondern er wollte der Welt was geben. Und was die World Central Kitchen macht, ist, sie helfen in Krisen- und Kriegsgebieten, bauen sie Küchen auf, sind sehr schnell vor Ort. Sie waren auch im Ahrtal zum Beispiel aktiv. Also die operieren wirklich weltweit und haben eben auch dort dann immer vor Ort, gucken sie, welche Küchen funktionieren noch, wer kann helfen, wo sind die Köchinnen und Köche des Landes. Denn ein großer Aspekt ihrer Küche, ihrer Notküche ist, dass es eben keine Notküche sein soll. Die kochen, wenn sie zum Beispiel in Valencia bei der Überschwemmung sind oder in der Ukraine im Krisen- und Kriegsgebiet, dann kochen sie die Dinge, die die Menschen dort kennen. Also traditionelle Speisen. In Valencia waren das zum Beispiel Paella, die haben Paella gekocht. Denn das kann Essen auch sein. Hoffnung, Trost, all das spielt damit, und das ist das, was mich an dieser Arbeit so gesondert begeistert, dass diese Philosophie dahinter steckt, den Menschen mit ihren Gerichten etwas Würde, Hoffnung und Trost zu schenken.
Gibt es ein Essen, was Sie essen, wenn Sie trostbedürftig sind?
Ja, Bechamelkartoffeln. Ich liebe Bechamelkartoffeln. Und also das ist einfach wunderbar. Und noch schöner sind Bechamelkartoffeln mit Endiviensalat. Und wenn es ganz schlimm um mich steht, mache ich mir auch noch ein Würstchen heiß dazu.
Mit oder ohne Petersilie die Bechamelkartoffeln?
Die Bechamelkartoffeln entweder mit ganz viel Petersilie oder gar nicht. Also dieses Dekosträußchen, das braucht wirklich kein Mensch.
Stefan Paul, vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.
Das Rezept, ich habe es ja vorhin schon gesagt, über das wir eingangs gesprochen haben, über die Arancini mit Schwarzkohlfüllung und Walnüssen, das finden Sie bei uns auch online. Die Geschichten von der Senora Dolores und anderen sind im Mayrisch Verlag erschienen und das Kochbuch Green Street im Brandstätter Verlag. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich wie immer hören unter ndr.de/kultur oder in der ARD Audiothek.